Ja, hallo Ramsi, schön, dass du Zeit gefunden hast, heute dabei zu sein.
Ja, danke, dass ich hier sein kann.
Du hast dich ja schon länger beschäftigt, auch mit der Bewegung BDS, Boycott, Disinvestment, Sanctions. Kannst du einmal vorstellen, was das für eine Bewegung ist? Welche Forderungen stehen da dahinter?
Genau, BDS ist eine Menschenrechtskampagne, der es darum geht, dass palästinensische Menschen eben dieselben Menschenrechte haben wie andere Menschen auch. Und dazu stellt BDS eben drei Forderungen. Die erste Forderung ist, dass palästinensische Menschen nicht mehr unter der völkerrechtswidrigen Militärbesatzung leben müssen, also ein Ende der Besatzung und auch ein Abriss der Segregationsmauer, die durch die Westbank verläuft. Die zweite Forderung ist, dass auch palästinensische StaatsbürgerInnen des Staates Israels gleiche Rechte haben. Beispielsweise die israelische Menschenrechtsorganisation Adalah geht aktuell von über 65 diskriminierenden Gesetzen gegen die palästinensische Minderheit direkt im Staat Israel aus. Genau, und die dritte Forderung wäre eben, dass Recht auf Rückkehr für die Vertriebenen und Geflüchteten PalästinenserInnen gemäß der UN-Resolution 194. Also BDS orientiert sich im Prinzip anhand von den völkerrechtlichen Linien und verschiedenen Resolutionen der Vereinten Nationen. Und die Taktik, wie BDS das eben versucht zu erreichen, ist, wie der Name sagt, B-Boykott, D-Desinvestments und S-Sanctions, also Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen gegen den Staat Israel zu erreichen. Es geht also darum, dass die institutionelle und auch geschäftliche Zusammenarbeit mit der israelischen Besatzung boykottiert wird, unabhängig von der Ethnie, also unabhängig, ob die jeweiligen Kollaborierenden eben jüdisch, arabisch oder christlich-deutsch sozialisiert worden sind. Genau, ob es HP ist, ob es eine französische Firma ist, eine US-amerikanische. Es geht darum, diese Forderungen eben durchzudrücken, indem Druck ausgeübt wird von unten. BDS wird international dafür von verschiedenen Bewegungen wie Black Lives Matter unterstützt, der jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost, aber eben auch von sehr vielen Gewerkschaften, von Kirchen und verschiedensten progressiven Bewegungen, Initiativen und Bündnissen. Genau. Und auch verschiedenen Parteien in Palästina, beziehungsweise von der palästinensischen Zivilgesellschaft und über 170 ihrer Organisationen, wozu Geflüchtetenorganisationen, Frauenorganisationen, Kunst- und Kulturvereine, Sportvereine und viele mehr gehörten, wurde BDS eben 2005 ins Leben gerufen und ist seitdem zu einer internationalen Kampagne für die Menschenrechte der palästinensischen Bevölkerung geworden.
Wie kann ich mir das praktisch vorstellen? Also das palästinensische Volk ist ja infolge der Geschichte ja sehr verstreut auf der ganzen Welt heute. Also viele PalästinenserInnen leben in der Diaspora, auch innerhalb Palästinas praktisch unter sehr unterschiedlichen Bedingungen. Wie kann da so eine Kampagne wie BDS gemeinsam getragen werden?
Genau, also einfach auf Grundlage dieser gemeinsamen Forderungen, die ja die verschiedenen palästinensischen Menschen auch betreffen, nicht wahr? Also wenn wir gucken, die zweite Forderung betrifft palästinensische Menschen, die eine israelische Staatsbürgerschaft haben, die dritte aber wiederum die Diaspora an Millionen von Geflüchteten, die mal in dem Gebiet gelebt haben, was jetzt Israel ist. Aber eben daraus ethnisch gesäubert und vertrieben worden sind. Und genau, insofern sind eben die Forderungen die Basis dafür, Die erste Forderung gegen die Besatzung betrifft dann vor allem natürlich auch das Westjordanland, aber auch den belagerten Gazastreifen und so weiter. Insofern sind das einfach sehr verbindende grundsätzliche Forderungen. BDS ist keine gesamte Strategie, sondern eine kontextsensible Taktik, je nach jeweils nach den verschiedenen Staaten, in denen man da auch aktiv wird, ne? Also ich denke beispielsweise, dass man in Deutschland sehr viel sensibler mit dieser Frage natürlich umgehen muss, einfach dadurch, dass eben Konnotationen irgendwie geschaffen werden können zu angeblichen kauft nicht beim Juden Boykott oder ähnliches, was natürlich also ahistorisch ist und eigentlich NS relativierend, wenn man ehrlich ist, aber wo man hier eben definitiv anders damit umgehen muss und auf andere Argumente auch stoßen wird als beispielsweise im selbst im US-amerikanischen Kontext, im Spanischen, im Französischen, im Indischen und so weiter. Und genau, das ist ja eine Kampagne, die zwar von der palästinensischen Zivilgesellschaft ausging, aber nicht nur von PalästinenserInnen getragen wird, sondern von verschiedensten Menschen, von schwarzen BürgerrechtlerInnen wie Angela Davis oder Desmond Tutu und genau, verschiedenen anderen Personen. Und genau, das verbindende Element ist quasi der Glaube daran, dass palästinensische Menschen auch Menschen sind und auch das Recht auf Menschenrechte haben.
Dann lass uns vielleicht nochmal konkret auch auf den deutschen Kontext zu sprechen kommen. Was bedeutet BDS in Deutschland? Wogegen richtet sich das konkret in Deutschland? Gibt es da auch vielleicht Firmen, die man konkret benennen kann? Oder wie sieht diese deutsch-israelische Zusammenarbeit aus?
Ja, also Deutschland ist auf jeden Fall der wichtigste Wirtschaftspartner Israels in der EU, mit einem Handelsvolumen, was ich glaube 2018 mal auf über 7 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde. Es geht natürlich um Waffenlieferungen, um Kriegsschiffe, Panzer, Sprengkörper, Fluggeräte, auch Produktionsgeräte, elektrische Geräte und Feuerleiteinrichtungen. Auch um Munition und leichte Waffen und so weiter und chemische Stoffe. Aber der militärisch-industrielle Komplex geht weiter. Es geht auch um digitale Überwachungstechnologie und beispielsweise HP hat eben auch Firmen hier in Deutschland. Es geht aber auch um beispielsweise Heidelberg Zement, die eben die ganze Siedlungsarchitektur auch unterstützen aus Deutschland. Ich denke aber, dass in Deutschland vor allem deswegen auf Probleme stößt, nicht nur aus dem wirtschaftlichen Profit, der in Deutschland eben von Großkonzernen etc. aus der Verbindung zu Israel gezogen wird, sondern vor allem auch aus der ideologischen Legitimation für Deutschland und für einen Staat, der wieder weltweit als führende Macht Verantwortung übernehmen möchte, so wie das in der deutschen Politik leider so oft beschönigt formuliert wird, also der wieder imperialistisch aktiv werden möchte. Und ich glaube, da ist natürlich für Deutschland die Verbindung zu Israel eine ganz, ganz wichtige Legitimationsbasis nach außen, weil man dadurch eben einen klaren Cut quasi mit dem NS-Faschismus eben simulieren kann. Also um eben zu sagen, guckt mal, jetzt sind wir quasi heutzutage mit dem neuen Juden, das neue Deutschland und wir können wieder Verantwortung übernehmen, womit Israel eben antisemitischerweise, muss man auch, glaube ich, zu dieser sogenannten Staatsräson sagen, mit dem Judentum oder jüdischen Menschen gleichgesetzt wird, obwohl nur eine Minderheit von jüdischen Menschen in Israel lebt, obwohl nicht jede israelische Person zionistisch ist oder der rechten Netanyahu-Regierung eben nahesteht. Also das sind einfach Israel, Judentum und Zionismus sind keine Synonyme, aber der deutsche Staat tut eben so. Und ich glaube, BDS als Taktik in Deutschland tut auf jeden Fall hat auf jeden Fall einen Zweck, indem es hier eben den Diskurs verschieben kann, dass wir auch über die Tatsachen vor Ort sprechen und über die Menschenrechtsverletzungen vor Ort, statt über abstrakte Antisemitismusdebatten oder wie, also wie das schöne, die schöne, das schöne Beispiel eigentlich so sagt, dass wenn Deutsche über Israel sprechen wollen, sie oft eigentlich eher über sich selbst sprechen wollen. Und ich glaube, da müssen wir von weg und tatsächlich über die Faktenlage, die Zahlen vor Ort sprechen. Und BDS hilft dabei.
Denkst du nach deiner Einschätzung, dass BDS auch tatsächlich ein Mittel sein kann? Also wir sprechen gerade, während Angriffe auf Gaza laufen quasi, mit dem man diese Angriffe irgendwann stoppen könnte, die tatsächlich diese Gewalt beenden könnten.
Ich denke, dass BDS nicht das einzige Mittel sein kann. Es ist ein gewaltfreies Mittel und ein internationales Mittel, das aus der Zivilgesellschaft kommen kann. Insofern finde ich es auf jeden Fall eine unterstützenswerte Kampagne. Aber wie gesagt, BDS ist nicht und kann keine ganzheitliche Strategie sein, um in der Region eben zu ganzheitlicher und nachhaltiger Veränderung zu führen und einem gerechten Frieden eben einer Region und einem Staatswesen, das eben die Rechte aller jüdischen und arabischen Menschen und auch aller anderen garantiert und demokratische Gleichberechtigung bringt. Ich glaube, das sollte und muss unser Ziel sein. Und dafür braucht es Veränderungen in der ganzen Region. Israel wird relativ bedingungslos von einem großen Block an imperialistischen Staaten unterstützt, wo eben Deutschland und die EU zugehören, die USA vor allem natürlich auch, aber auch verschiedene andere Staaten, unter anderem auch Russland. Und genau, das, ich denke, dieses Verhältnis muss man sehen. Und solange die internationalen Kräfteverhältnisse so bleiben und die regionalen Kräfteverhältnisse so bleiben, dass die Menschen eben nicht frei bestimmt, selbstbestimmt und demokratisch leben und entscheiden können in dieser Region, wird auch keine ganzheitliche und nachhaltige Veränderung ermöglicht werden können. Und ich denke, BDS ist auf jeden Fall primär als Mittel für eine Diskursverschiebung zu sehen. Genau, und insofern unterstütze ich die Kampagne auch. Und mit diesem Hinblick.
Du hattest vorhin erwähnt, dass auch Gewerkschaften darin beteiligt sind. Wie ist das denn in Deutschland gerade die Situation? Wie verhalten sich deutsche Gewerkschaften dazu?
Ja, also die deutschen Gewerkschaften stehen ganz anders als die anderen Gewerkschaften. Deutschland isoliert sich ja immer mehr eigentlich in der Position zu Israel-Palästina. Jetzt auch gerade aktuell, wenn wir die internationale Solidaritätskampagne mit Palästina sehen, ist es gruselig manchmal, sich den Diskurs in Deutschland und die Diskussionskultur hier anzuschauen, auf jeden Fall. In Indien unterstützt beispielsweise eine Gewerkschaft mit 16 Millionen Mitgliedern BDS. In Deutschland gibt die Verdi-Jugend hingegen irgendwelche Israel-solidarischen Statements oder so raus. Und das sieht beim DGB ähnlich aus. Und ich glaube, da muss man noch ganz, ganz viel Arbeit überhaupt erst leisten. Es hat natürlich auch sehr viel mit dem generellen sozialpartnerschaftlichen Kurs der Gewerkschaften in Deutschland zu tun und dass man quasi die herrschende Meinung und die eigenen Bosse und genau die Kapitalfraktionen, die eben die großen Konzerne auch besitzen, nicht verärgern möchte mit politischen Positionen und eher am Verhandlungstisch mit denen sitzen möchte. Ich glaube aber, dass wir in anderen Ländern, wir haben jetzt gerade, ne, also die italienischen DockarbeiterInnen erlebt, die Waffenexporte nach Israel gestoppt haben, die davor informiert wurden von portugiesischen ArbeiterInnen. Es gibt diesen internationalistischen Ansatz auch noch in manchen Gewerkschaften, in manchen organisierten ArbeiterInnen-Kontexten und wir müssen auch diesen Kontext halt in Deutschland wieder voranbringen, weil die Rechte der palästinensischen Bevölkerung können eben auch mit Arbeitskämpfen verknüpft werden, so wie die italienischen DockarbeiterInnen das auch gerade machen. Und Ich denke, in diese Richtung müssen wir gehen, sobald es allgemein mehr Klassenbewusstsein und kämpferische Gewerkschaften gibt. Also so wird es auch wieder internationale Solidarität auch eben mit der palästinensischen Bevölkerung geben können, als unterdrückter Bevölkerung und besetzter Bevölkerung.
Das heißt, du würdest schon sagen, dass der Kampf in Solidarität mit Palästina wäre in Deutschland ein Stück weit schon auch der Kampf um die Gewerkschaften. Also ganz rausgehen, sie einfach aufgeben, wäre für dich da keine Option.
Unter anderem, also auch um die Gewerkschaften. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, irgendwie Parallelstrukturen gründen zu wollen, weil einfach eine ganz, ganz große Anzahl an Menschen gewerkschaftlich immer noch organisiert sind und weil dieser Kampf auch nicht unbedingt verloren ist. Also wenn eine kämpferische Basis auch den Funktionären an der Spitze, ich sag mal auf Deutsch gesagt, Feuer unter dem Hintern macht, dann kann da auch was anderes entstehen, weil so Gewerkschaftsfunktionäre sind und Bürokraten sind eben nicht nur abhängig von den Chefs, sondern auch von der eigenen Basis der Arbeitenden. Und ich glaube, das ist der eine Punkt, aber das ist ja auch ein Punkt, der in einem größeren Kontext stattfindet. Es geht generell darum, natürlich ein revolutionäres Bewusstsein auch zu schärfen in ganz Deutschland. Da ist die gewerkschaftliche Frage und die Frage von Arbeitskämpfen eine. Aber wir sehen eben genau das Gegenteil, beispielsweise auch in den verschiedenen bürgerlichen Parteien bis hin zur Führung der Linkspartei, die eben in teilweise ein reformistisches und teilweise eben revolutionäres Lager geteilt ist. Und die reformistischen Wortführer, die sind immer ganz schnell, wenn es um die Staatsräson geht, weil das ist die Grundbedingung für Mitregieren, zum Mitkommen an den Kuchentisch in Deutschland. Und erst wenn man damit bricht und brechen kann, dann kann man eben auch eine breite solidarische Kampagne mit den entrechteten PalästinenserInnen erwirken. Weil solange das den Keil dazwischen treibt, dass man staatshörig und den herrschenden Ideologien, wie dieser antisemitischen Staatsräson eben zugeneigt bleibt, solange wird man eben auch den Kopf ducken, sobald es um Solidarität mit Palästina geht und da nicht eine klare Position für Menschenrechte gegen institutionalisierten Rassismus und dem, was Human Rights Watch jetzt jüngst als Verbrechen der Apartheid bezeichnet hat. Also so lange wird es das leider nicht geben.
Als letzte Frage dann vielleicht, jetzt gerade am vergangenen Samstag waren ja nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland, in vielen Städten, viele tausende Menschen auf den Straßen, um ihre Solidarität mit Palästina zu zeigen. Würdest du sagen, da passiert was, was neu ist in Deutschland?
Es gibt ein paar Aspekte, die daran neu sind in Deutschland. Erstens, die Bewegungsebene überholt auf jeden Fall die etablierte Politik und die Medienberichterstattung von links, weil ich habe also auch selbst während des Gazakriegs 2014 die deutsche Medienlandschaft noch nie so geeint in ihrem also krass propagandistischen, rechtsverrückten Bild auf die Lage vor Ort erlebt. Also das ist ja wirklich so intensiv, dass aber auch tatsächlich den meistens auffällt mittlerweile und dass das nicht mehr so leicht geschluckt wird von vielen. Und der Aspekt, der neu ist auf der Bewegungsebene, ist ein Resultat der antirassistischen Bewegung in Deutschland, die ja auch sehr groß war und sehr stark war. Allein schon die solidarische Bewegung mit Black Lives Matter nach dem Tod von George Floyd hat extrem viele Menschen, Hunderttausende eigentlich, auf die Straße gebracht in Deutschland, was auch in ganz Europa ein sehr krasses Phänomen eigentlich war. Es ist so ein bisschen zusammengelaufen mit der migrantischen Selbstorganisierung im Hinblick auf verschiedene faschistische rechte Terrorattentate gegen migrantische Menschen in Deutschland. Und von diesen Strukturen Und Initiativen, die sich damals gebildet haben, profitiert jetzt auch die Palästina-Solidarität, weil migrantische und internationale Linke in Deutschland viel sprech- und handlungsfähiger geworden sind. Und weil sie wie Migrantifa, wie Black Lives Matter Cologne in Köln, aber auch viele andere migrantische Initiativen, wie auch die jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost oder Jewish Antifa Berlin, die größtenteils, aber nicht nur aus migrierten israelischen Linken zusammengesetzt ist und auch aus deutschen JüdInnen, aber auch Palästina spricht. Und Palästina spricht ist auch ein sehr neues Phänomen. Das sind größtenteils eben palästinensische Aktive, die aus der zweiten Generation kommen, also die hier schon auch in Deutschland sozialisiert worden sind und den Diskurs hier kennen. Und die Argumente, die aber durch ihre palästinensische Herkunft, die einfach grundsätzlich ein Dorn im Auge der deutschen Staatsräson ist, immer wieder mit antipalästinensischem Rassismus konfrontiert worden sind und so auch ihren Blick darauf geschärft haben und sehr kämpferisch dagegen vorgehen. Und diese progressive linke Organisation Palästina spricht, hat in Berlin angefangen, jetzt aber eben Ausläufer in ganz Deutschland ausgebildet, weil palästinensische Menschen sich eben in etablierten linken Organisationen und Kreisen nicht wohl, nicht gehört fühlen, nicht repräsentiert fühlen in einer entsprechenden Weise. In anderen Ländern ist das nicht nötig. Genau, sind einfach viele Palästinenser dann in linken Organisationen drinne, aber in Deutschland ist das halt leider oft nicht so klar, die Position da. Und diese Organisation hat eben bundesweit Demos am 15. Mai organisiert zum Tag der Nakba. Und das ist definitiv ein Potenzial. Diese ganze Verbindung von verschiedenen antirassistischen Initiativen und Bündnissen, die ist sehr explosionsartig hochgekommen. Und ich glaube, das schafft auf jeden Fall einen Einfluss, den wir da erleben können und sehen können. Und ich glaube, da bröckelt bei vielen auch gerade, sage ich mal, ein gefestigtes Weltbild, die eigentlich lange genau eine prokoloniale, prozionistische Position vertreten haben. Und diese sich antikolonial, antirassistisch verstehenden Organisationen, Bewegungen und Initiativen, genau, sind da sehr vorne mit dabei bei diesen neuen Entwicklungen, würde ich sagen.
Ja, dann vielen Dank dir für das Interview, mit dem wir hoffentlich geschafft haben, an diesem kolonialen Denken weiter ein bisschen zu rütteln. Und ja, viel Erfolg bei der Arbeit weiterhin.
Dankeschön, gleichfalls.